Seine besten Team-Dinners waren immer nach fiesen Niederlagen.
Aha.
Dass er gesagt hat, nee, wir gehen jetzt nicht alle ins Hotel, wir gehen jetzt alle zusammen essen, Family Dinner, und da besprechen wir ein paar Sachen durch.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Endlich wieder Blindflug. Yeah, yeah.
Yeah, frisch zurück aus der Pfalz.
Die Hörer kriegen das natürlich gar nicht mit, die sind ja ununterbrochen versorgt worden. Wenn das hier erscheint, das ist die erste Folge nach dem Blindflug live, aber sie wird vor dem Blindflug live aufgezeichnet. Deswegen können wir ja noch nichts dazu sagen, wie es in Frankfurt war. Aber es wird bestimmt lustig gewesen sein.
Das glaube ich auch.
Sagen wir mal, wir würfeln los, ja? Ach, guck mal, eine 6.
Guck mal hier, in 9 Jahren. Das will das wissen. Eine 5.
Ich darf anfangen. Hurra, hurra. Wir trinken den Gravello von Librandi. Ist eine italienische Rotwein-Cuvée aus Kalabrien mit einem hohen Anteil Cabernet Sauvignon, Jahrgang 2023. Zum Wohl.
Cheers.
Meine über alles geliebte Ehefrau ist ja Abteilungsleiterin in einem Großunternehmen.
Ja.
Und die haben eine Policy bezüglich künstlicher Intelligenz, wie sich viele das in den letzten Jahren gegeben haben. Und die bedingt, dass alle Abteilungsleiter sich damit beschäftigen müssen. Auch deswegen, allein deswegen schon, weil bei jeder Stelle, die beantragt wird, und sei es nur das Nachrücken eines Menschen, der das Unternehmen verlassen hat oder in Ruhestand gegangen ist, muss trotzdem immer jetzt begründet werden, warum die KI das nicht kann.
Mhm.
Sonst wird die Stelle gespart. Dazu müssen die das natürlich können. Meine Frau ist neugierig, die hat da überhaupt kein Problem mit, die hat sich auch vorher schon mit KI beschäftigt und vor allem ist sie auch eine ganz gute Netzwerkerin. Als sie anfing, in dem Unternehmen zu arbeiten, hat sie ja so ein klassisches Mittagessensnetzwerk gegründet mit Menschen aus anderen Abteilungen, mit denen man auch essen geht, wenn man gerade keine Anliegen hat, sondern einfach mal zu hören, was machst du so, was machen wir so, und deswegen hat sie auch guten Draht in die IT und kam neulich und sagte, ich habe meinen OpenAI Premium Account gekündigt und bin jetzt zu Claude gewechselt, denn ChatGPT ist eine warme, halluzinierende KI und für das, was ich mache, ist eine kalte, nicht halluzinierende KI viel besser. Ich weiß nicht, inwieweit du jetzt weißt, was das bedeutet.
Ich stand
da erstmal und sagte, aha, gut.
Ja, okay.
Ich benutze ChatGPT auch, aber ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Und ich könnte mir vorstellen, bei keinem Thema ist das so krass wie bei KI, dass auch jetzt unter unseren Hörern alles dabei ist. Von wann fängt er jetzt mal an, was Neues zu erzählen?
Klar.
Bis zu, ich war schon raus bei Claude. Also ich wusste tatsächlich nicht, dass es eine KI gibt, die Claude heißt. Aber ich würde gerne noch mal drüber reden, aber es ist deswegen so wichtig, dass man wirklich knallhart am Wein bleibt. Sonst hast du ein Viertel der Zuhörer direkt verloren, weil es sie nicht interessiert, und ein anderes Viertel verloren, weil sie es alle schon wissen, sozusagen. Ja, deswegen, wenn wir über KI reden, dann immer mit Wein. Dazu müssen wir diesen Wein hier aber aufdecken. Das ist ein Wein, der extrem viel mit KI zu tun hat. Damit du ihn aber vorher ein bisschen verkosten kannst, erzähle ich zwischendurch was völlig anderes, was dann damit gar nichts zu tun hat, okay?
Okay. Ich bin gleich gefordert. Das heißt, ich muss schneller sein.
Nee, du musst, glaube ich, nicht so schnell sein, weil ich erzähle jetzt eine Geschichte über Masochismus.
Okay.
Eine gute Definition von Masochismus ist vermutlich, man stehe morgens um 5 auf, um sich um 6 Uhr bei minus 8 Grad auf spiegelglatte Berliner vereiste Gehwege zu machen und zur S-Bahn-Station zu gehen, weil der Nahverkehr bestreikt wird. Wie so ein Balletttänzer so ein bisschen oder eher wie ein Pinguin. Aber sieht ja keiner, es ist ja eh noch dunkel. Und dann auf Umwegen zum Hauptbahnhof zu kommen, um dann in einen ICE zu steigen und nach Bensheim zu fahren, da dann auszusteigen und in 2 Stunden und einen Keks 50 Rohsekte, also unfertige Sekte, zu verkosten, die nur abgerüttelt und raus mit der Hefe, keine Dosage, nichts, was es irgendwie smooth macht. Und dann anschließend wieder zurückzufahren. Ich glaube, das ist eine ganz gute Definition von Masochismus. Ich habe es aber gemacht. Ich war auf der Vorschau von Griesel. Griesel hat das gemacht, alle 3 Jahre.
Ja, spannend.
Entkorkt und oder rüttelt Griesel alles ab, was im Keller liegt. Das heißt, ich kenne jetzt alles, was in den nächsten 3 Jahren herauskommen wird. Und ich kenne auch ein paar von den Sachen, die noch später herauskommen, denn bei einigen Weinarten oder bei einigen Weinlinien ist es eben auch so, zum Beispiel jetzt beim Fürstenlager, das ist der große, der 7 Jahre nach der Lese kommt, dass eben 19, 21, 22, 23 und 24 da waren. 20 haben sie nicht gemacht, sodass ich also alle kenne, die in den nächsten 6 Jahren kommen. Und ich bin natürlich hingefahren, um was zu lernen.
Und klar, ist ja super spannend.
Es war sehr gut aufgebaut, weil es war in so verschiedenen Stationen. Und an der letzten war dann Nico, sodass man all die Fragen, die man sozusagen hatte, dem Winzer stellen konnte, kurz bevor die Veranstaltung zu Ende war. Also es war sowieso von 11 bis 19 Uhr oder sowas. Wir sind abends auch essen gegangen, ich wäre wahnsinnig gern geblieben. Ich habe mich aber zu spät entschieden hinzufahren und da waren dann die Hotels so teuer. Deswegen bin ich dann auch wirklich dann zügig zurück und dann hatte ich das große Glück, dass mal wieder die Zugbindung aufgehoben war, weil mein Zug ausgefallen war, sodass ich tatsächlich dann auch statt um 18 Uhr wirklich schon um 14 Uhr irgendwas wieder im Zug saß. Das war echt ganz gut. Wir beide haben, glaube ich, mal vor einer ganzen Weile, die komplette Griesel-Kollektion hier in Berlin verkostet bei irgendeiner Veranstaltung. Ja. Warst du da dabei?
Da war ich dabei. Und
da waren wir ein bisschen desillusioniert danach. Wir waren so ein bisschen... Ja. Da waren schwierige Weine dabei, das war sehr natural teilweise. Ja. Und ich mag natural, aber mit Bubbles mag ich es eigentlich nur als Petnat, weil es wird dir halt wirklich das Zeug sonst so in die Nase gedrückt. Mhm. Wenn du so richtig 6 Bar Druck hast und so richtig, dann kommen dir, wenn die Aromen in die Nase und überall hingeschleudert, die du gar nicht so intensiv verspüren, die ich gar nicht so intensiv verspüren möchte. Ich kann Entwarnung geben. Das war offensichtlich auch Teil des Werdungsprozesses und Teil des Lernprozesses. In den nächsten 3 Jahren kommt nichts, was in irgendeiner Form stinkt oder sonst was. Es gab einen Wein, der gemäuselt hat. Es ist aber eine Lage, bei der noch nicht klar ist, was hier rauskommt, weil eigentlich gibt es vom Riesling keine Lage. Es ist eine Rieslinglage. Ironischerweise ein Wein, den sie deswegen separat ausgebaut haben, weil ihnen der Wein so gut gefallen hat, was wirklich dieses Thema Mäuseln nochmal wieder spannend macht für mich, denn ich habe allmählich den Eindruck, dass ich extrem empfindlich reagiere auf Mäuseln.
Das kann schon sein, ja.
Mäuseln gehört zu den Weinen, das ist ein Fehler, da kannst du sagen, was du willst. Also früher, es gibt Leute, die trinken das trotzdem und heißen das gut und so, aber gerade mit Kohlensäure finde ich es schwierig. Aber es gibt eine Menge Menschen, wir haben ja eigentlich keine Weinfehler mehr. Seit dem Aufkommen der Naturweinbewegung haben wir ja eigentlich nur noch Kork als Weinfehler, auf den sich alle einigen. Ansonsten ist alles immer nur eine Frage, ob du es trinken magst oder nicht. Und bei dem Mäuseln ist es so, dass ich den Eindruck gewinne, dass ich auch kleine Mengen dieses Stoffes schon schmecke. Ich weiß, dass es tatsächlich da unterschiedliche Schwellen gibt. Es gibt auch Menschen, die das gar nicht schmecken, und zwar gar nicht wenige. Also es gehört zu den Aromen, bei denen es relativ viele gibt, die das gar nicht wahrnehmen. Und ich rühme mich hier ja immer, dass ich einen Mainstream-Gaumen und einen Durchschnittsgeschmack habe. Und dann denken immer Leute, dass es Koketterie ist. Ist es aber wirklich nicht, weil es ist tatsächlich, wenn du mit 10 Leuten an dem Tisch sitzt und du bist der Einzige, der sagt, der Wein mäuselt, dann denken die Leute nicht, oh, der hat bestimmt eine feine Sensorik. Sie denken, oh, der Wichtigtour. Ja, du bist immer der Spinner. Und ich sage deswegen bei solchen Sachen mittlerweile nie als Erster was. Ich bin nicht der Erste am Tisch, der ruft, der korkt oder sowas. Also ich warte immer, ob noch irgendjemand anders kommt. Und deswegen hier das nur so unter uns. Und es ist ein Wein, der wird dann auch irgendwann mal kommen als sehr besonderer Wein, nicht ganz billig. Und den werden, glaube ich, nur Menschen kaufen, die ihn vorher auch mal probiert haben. Weil er ist nicht im normalen Sortiment und er wird wahrscheinlich an ein paar spezielle, gute Kunden gehen. Deswegen ist das auch nicht so dramatisch. Und vielleicht habe ich mich auch getäuscht, vielleicht will er gar nicht. Aber dafür gibt es auch noch einen weiteren außer der Reihe, nämlich eine Reserve Perpetuelle. Die gibt es, glaube ich, immer mal wieder. Aber jetzt gibt es so eine, die ist aus 6 oder 7 Jahrgängen. Warte, ich kann es ja nachgucken.
Guck doch nach in deinem. Du hast viele verkostet, meine Güte.
Alles. Das ist 50 Weine, das sind 2 Stunden und ein bisschen was oder sowas und dann fährst du wieder zurück. 2013 bis 22, also satte 10 Jahrgänge in der Reserve Perpetuelle. Was für ein schöner Wein. Mhm. Also der wird auch noch länger liegen, der wird bestimmt 5 Jahre auf der Hefe liegen oder sowas. Muss ja dann, kann frühestens 23 dann auf die Flasche gegangen sein, wenn der Jahrgang 22 als Grundwein noch mit dabei ist. Das heißt, der wird bestimmt nicht vor 28, aber wahrscheinlich kommt der 2030. Granate. Ich habe, wie immer bei solchen Veranstaltungen, Hörer getroffen. Es freut mich immer sehr. Ich werde nicht angesprochen werden. Die sind immer häufig unsicher, ob sie mich denn ansprechen sollen. Ja, gerne. Ich freue mich immer. Also, ja. Insbesondere, wenn man sagt, hallo, mein Lieblingspodcaster. Dann hast du aber schon gewonnen. Einer hat mich dann auch prompt gefragt, welchen Wein fandst du hier jetzt besser? Und Ich habe dann geantwortet und hinterher habe ich gedacht, eigentlich ist das so egal. Ich habe das sowieso keine Ahnung von Sekt im Ruhrstadion. Welchen Wein ich jetzt besser finde, ist doch eigentlich wirklich wurscht.
Ja.
Aber es war tatsächlich so, dass der eine so gestrahlt hat und mich so angemacht hat und ich dann glücklicherweise hinterher feststellte, dass der Winzer, also der nicht Nico, sondern sein Deputy da sozusagen, der an der Stelle ausschenkte, diese Meinung teilte und auch sagte, das wird was ganz Besonderes. Deswegen will ich das kurz sagen. 22er Chardonnay, der kommt also nächstes Jahr raus.
Ja.
Ist wahnsinnig schön. Also so kreidig und bissig und super. Und das war ein allgemeiner Eindruck im 22 strahlt. 22er Sekte waren alle, fast alle, grandios und echt ein Fortschritt gegenüber 21, was dieses Jahr rauskommt und was Gutes. Was wirklich Gutes, das ist alles toll. Sorgen hat mir 23 gemacht.
Ja, 23 war warm auch. Ich habe jetzt auch ein paar 23er.
Ich fand mich in diesem Fall, glaube ich, nicht ganz so.
Okay.
An der Bergstraße war es, glaube ich, so, dass die 22er deutlich warmer waren. Und der Winzer sagte halt später, diese sehr warmen Jahrgänge, die du früh erntest, viel früher, 22 viel früher geerntet als 23, sind karg als Grundwein.
Ja.
Und das fand ich sehr interessant. Die sind so kreidig und packend und zupackend. Und er sagte, das ist aber wirklich. Und da musste ich schmunzeln, weil wir das vor einer Zeit lang hier mal hatten als Thema, weil in Neustadt diese Forschung rauskam, die sagte, dünne Weine sind mineralischer als üppige Weine, weil die haben weniger Inhaltsstoffe, die Säuren puffern und so weiter und so weiter. Und da habe ich noch so geschimpft auf den Prof, der das gemacht hat, weil die ihr eigenes sensorisches Personal ausgebildet haben. Und wenn du den Leuten sagst, das ist Mineralik, dann identifizieren die natürlich auch genau das als Mineralik. Aber Nico sagte, das, was wir häufig mit Mineralik assoziieren, ist bei diesen Sekten tatsächlich so, wenn der Grundwein karger ist, dann wirkt er nachher nach hinten raus auch so ein bisschen kreidig und so weiter. Das ist aber häufig einfach tatsächlich ein gewisser Mangel an Substanz. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass ich fand, dass der Chardonnay 22 beispielsweise eine viel süßere Frucht hat als der 21er. Also ich fand den gar nicht vorne raus gar nicht so karg. Ich fand den hinten karg. Und dann, weil ich ja was lernen wollte, das habe ich dann halt auch gefragt, gut, aber du hast ja theoretisch eine dickere Schale bei den heißen Jahrgängen. Er sagt, es ist halt so, dass die kürzere Vegetationsperiode, die ja häufig einen kargeren Wein bietet, wobei man, glaube ich, hier auch noch unterscheiden muss, wir hatten jetzt nicht die Zeit, das 100 Jahre zu diskutieren.
Also, klar, du warst ja nicht der Einzige da.
Genau, der Riesling, haben wir schon mal gesagt, ist ja eine Rebsorte, die wirklich erst nach der Weichwerdung mit der Aromenbildung anfängt, während der Chardonnay schon lange vorher damit anfängt und ganz viel mitbringt in der Weichwerdung, sodass dieses kürzere Vegetationsperiode in dem Fall aber nicht gleichzusetzen ist mit kürzerer Aromenausprägungsperiode. Das ist beim Riesling aber der Fall. Ne? So, und unabhängig davon fragte ich dann halt, gut, aber du hast doch jetzt auch eine dickere Schale. Und das fand ich, um mal so hier, nicht nur ohne das Partywissen, sondern auch wirklich was man da gelernt hat. Ich dachte, ja, aber du hast Trauben wie aus dem Supermarkt in diesen kurzen Vegetationsperioden. Die sind absolut sauber und total fest und prall und strahlend und da ist nirgendwo ein Tropfen drauf oder sowas. Die sind richtig gesund und ganz heil. Und dann haben wir kleine Leseboxen und lesen von Hand und das kommt wirklich 100% heil auf die Kelter. Mhm. Und dann machen wir eine Ganztraubenpressung. Und wenn du etwas weichere Beerenhaut hast, weil du später liest oder sowas, dann hast du da schon mal eher so ein bisschen was Angeritztes und ein bisschen Saft in der Dings stehen. Das heißt, also das Auslaugen von Phenolen, von Polyphenolen aus der Schale ist eben nicht größer bei diesen dicken Schalen, weil sie völlig unverletzt reinkommen und dann in der Ganztraubenpressung der Unterschied zwischen dicken und dünnen Schalen sowieso nicht so groß ist. Das Besondere an der Ganztraubenpressung, für die jetzt nicht wissen, warum ist das so spannend, die scharfen Kanten der Stängel und Stiele ritzen die Beerenhaut auf und es läuft direkt an den Stängeln sozusagen der Saft ab. Mhm. Du kannst mit einem geringeren Druck pressen und der Saft, der dort abläuft, hat auch eine höhere Säure. Also dieser Freilauf hat etwas mehr Säure und eine etwas anders zusammengesetzte Säure als das, was du aus dem Fruchtfleisch rauspresst. So, da wird keine Maischestandzeit gemacht und so. Und deswegen ist zunächst mal nicht gesagt, dass du mehr Phenolik hast, wenn du eine dickere Schale hast. Und dann sagt er, ist es bei uns ja so, wir arbeiten ja sehr oxidativ. Die Grundweine für die Basissekte werden ja teilweise in Amphoren und in Holz und so weiter ausgebaut. Mhm. Und der Holzanteil bei den großen Weinen steigt auch immer mehr. Und dann geht das bis in den Juni, Juli, teilweise August hinein. Mit anderen Worten, der Oxidations- Schutz, den diese Weine haben, weil sie ungeschwefelt sind, ist eigentlich nur ihre Phenolik. Diese Polyphenole oxidieren dann. Und wenn du mehr davon hast, sagt er dann, und die machen sicherlich eine echte Laboranalyse. Das sind also die sind kein bisschen verträumt da. Ja? Die wissen sehr genau, was sie tun. Das finde ich besonders beeindruckend. Der kennt sich ja auch sehr gut mit den Schritten aus, die er nie machen würde. Also du könntest den wahrscheinlich morgen bei Henkel irgendwie in die Produktion als Produktionsleiter stellen und er würde dir den Henkel trocken produzieren mit allen technischen Kniffen, die da angewendet werden, ohne dass er irgendwas nachgucken muss, weil er das alles weiß. So wirkt er zumindest auf mich. Man kann sich auch mit ihm über Dinge unterhalten, die er selbst nie machen würde. Ne? Deswegen gehe ich davon aus, dass sie auch eine Laboranalyse machen und nicht nur mit dem Daumen da reingehen und mal lutschen und mal gucken, wie es schmeckt. Und er sagte, wenn wir eine hohe Polyphenolik da drin haben, dann arbeiten wir noch ein bisschen oxidativer. Das ist kein Problem. Also wir wollen es nicht haben. Und wenn du jetzt sagst, der schmeckt so richtig schön kreidig und karg und so, dann ist das eher ein geiziger Grundwein, als dass du da tatsächlich mehr Polyphenolik hast. Ich finde, das ist in keinem Widerspruch zu dem, was wir damals gesagt haben, und weil du hast ja noch die Kohlensäure. Das ist, wir wissen ja, wir haben hier jetzt 2 Jahre darüber geredet, wie anders Schaumwein funktioniert als klassischer Wein. Und es ist nach wie vor so, dass ich in den GGs mehr Mineralik, ich sage ja meistens nur noch Phenolik, mehr Phenolik finde als in den Literweinen. Insofern bin ich bei der Geschichte immer noch skeptisch. Aber ich fand es halt spannend, dass es eben bei den Schaumweinen doch wieder anders ist. Und der Winzer sagt, hey, wenn die Weine, wenn die Grundweine so ein bisschen geizig und karg sind, dann ist der Sekt nachher häufig so ein bisschen kreidiger. Was mir auch aufgefallen ist, und da war ich erst sehr, wie soll ich das sagen, irritiert. Die 23er, die ja jetzt erst so um die 20 Monate auf der Hefe liegen, 18 Monate, die waren alle, fast alle, das stimmt nicht, die waren fast alle etwas, also kurz, beziehungsweise die hat einen fruchtigen Antrunk und dann kam ein großes Loch. Dann kam eine Weile gar nichts. Und dann hinten raus kam dann nochmal wieder Säure, Kohlensäure und holte das raus. Und ich traf zum Glück ein paar Kollegen, mit denen ich mich über sowas austauschen kann. Und die sagten auch, ja, ist mir auch schon aufgefallen. So, das ist wirklich das riesige Unterschied zwischen 22 und 23. 23 hat ganz oft so ein Loch. Und da weiß ich eben nicht, da habe ich natürlich dann auch gefragt. Also es ist nicht so, dass Weine nach 20 Monaten in der Sektwertung dann in dieses Loch fallen. Das ist kein typischer Punkt, weil 90% der in Deutschland verkauften Sekte werden nach 15 bis 20 Monaten abgerüttelt. Also es ist eigentlich der klassische Winzersekt, den der in der Lohnversektung irgendwo machen lässt, der kommt nach 15 Monaten zurück.
Ja.
Dann wird er nochmal drei Monate liegen gelassen und dann kommt er in den Verkauf. Aber es kann halt sein, dass es einfach eine Charakteristik dieses Jahrgangs ist. Sagte er eben auch, wenn du mehr Saft hast und damit ist nicht die Menge in Millilitern gemeint, sondern das Saftige, die saftige Textur, auch die saftigen Aromen, die fruchtigen Aromen und so weiter, dann hast du nachher eben keinen so geizig kargen Grundwein und du hast auch nicht dieses Gefühl, dass der wahnsinnig kreidig ist, sondern dann kommt eher nach hinten raus noch eine gewisse komplexe Länge und die kann sich durchaus verstecken. Wenn, dann wäre es also eher der Jahrgang zu diesem Zeitpunkt, als dass es immer alle Jahrgänge zu diesem Zeitpunkt in der Sektwertung wären.
Ja, spannend.
Das Letzte, was ich gelernt habe, und das hat mich am meisten interessiert, ist, ich fand, dass die Weißburgunder, die machen viel Pinot Blanc. Chris, die machen viel Pinot Blanc, den Pinot Blanc Prestige, der nach 5 Jahren kommt, und auch Einzellage, die nach 7 Jahren kommt. Das ist der Pinot Blanc Fürstenlager, 6 Jahre nach der Ernte, sorry. Da waren einige Weine dabei, die mir ausgesprochen gut gefallen haben, weil sie, ich fand, ein bisschen charmanter waren. Mhm. Und dieser oxidative Ausbau, der führt natürlich im Idealfall zu so ein paar balsamischen Noten. Fand ich eine lustige Anekdote am Rande, dass Nico sagt, balsamisch, meinst du so Aceto? Und dann sage ich, nein, kein Fehler, um Himmels Willen. Da muss ich schnell mal auf dem Aromenrad nachgucken. Nein, da steht wirklich balsamisch. Also es geht natürlich um dieses leicht malzig, oxidierte und es hat nichts mit fehlerhaft und nichts mit Säure oder sonst was
Essig zu tun. Oder so, nee.
Das geht wirklich um Balsam. Ich weiß gar nicht, woher das Wort stammmäßig, weil Menschen werden ja auch einbalsamiert. Ich habe ehrlich keine Ahnung, woher
das kommt. Wüsste ich jetzt auch nicht, wo das etymologisch herkommt, wo das der Balsam, keine Ahnung.
Ja, also die Weine sind balsamischer als die anderen Rebsorten. Und ich habe den Eindruck, dass dieser oxidative Ausbau dort viel mehr durchschlägt und viel mehr aufgenommen wird. Das andere fand ich auch, dass das Hefelager dort mehr reinhaut, um es mal ganz einfach. Und dann habe ich ihn eben auch das gefragt, das ist ja das Schöne, wenn du dann nach einer sechsten Station kannst du das alles abladen und dann fährst du da ja auch hin. Und er sagte, ja, das ist wirklich so, diese Autolyse-Effekte, von denen wir ja mittlerweile wissen, dass die Weine nicht wirklich nach Croissant oder sowas schmecken. Das kommt erst, wenn Zucker nachher dazukommt und bei Grisel wird ja grundsätzlich nicht dosiert. Also nur in der Basis. Aber ab Prestige geht es, sorry, bevor ich was Falsches sage, lass mich kurz
gucken. Guck mal nach.
Genau, Tradition wird und Prestige, glaube ich, auch noch ein bisschen, aber dann glaube ich nur der Rosé oder sowas. Und dann Chardonnay Prestige ist schon vorbei. Also Tradition wird dosiert und ich glaube noch der Rosé Prestige ansonsten nicht mehr. Und das heißt also, so diese wirklichen Pain au Chocolat etc. Geschichten, die kommen alle nicht. Manchmal finde ich das schade, weil ich habe immer mal wieder Champagner im Glas, wo ich denke, ach, jetzt ein bisschen was Karamelliges wäre schon schön. Deswegen müssen wir mal gucken, diese Zero-Dosage ist nicht immer unbedingt so super, aber das fand ich sehr interessant, dass die Weißburgunder zwar auch jetzt kein Hefegebäck in dem Sinne jetzt zeigen, aber trotzdem ein bisschen weicher, ein bisschen charmanter und so ein bisschen mehr Hefelager. Und das Letzte, was ich gelernt habe, dass dieser Übergang von ich bin irgendwas, was gerade entsteht, zu ich bin ein Schaumwein, der jetzt noch auf der Hefe reifen muss.
Auf der Flasche wahrscheinlich.
Auf der Hefe, auf der Flasche reifen muss. Der ist nicht terminierbar. Also von den Weinen, die jetzt 8 Monate, also 8 Monate ist muss mindestens 9 Monate liegen. Vorher darfst du sowieso, glaube ich, in Deutschland nichts flaschenvergoren nennen. Ich glaube, 9 Monate ist da der, aber ich glaube, für den Sekt BA sind es dann 12 oder 15. Ich habe es mal auswendig gekonnt. Es gibt so viel, was man wissen müsste. Ja. Ich habe es jetzt gerade nicht vorbereitet. Aber 8 Monate geht gar nicht. Also keiner dieser Sekte hätte abgerüttelt werden dürfen. Und ja, einiges war echt Fruchtsaft mit komischen Gäraromen und Alkohol. Also war so richtig wild. Hatte noch nicht viel von Sekt, noch einiges von Federweißer und ein bisschen was von Brottrunk und so. Also einiges war echt schräg und so, dass ich auch sage, ob ich das jetzt verkoste oder in China kippt ein Sack Reis um. Ne? Aber anderes war ganz nah an einem wirklich trinkbaren Sekt. Einiges war sogar richtig gehend charmant. Und bei dem Jahr danach ist das auch so. Ich habe es leider vergessen, wo das war. Irgendwo habe ich, und ich weiß gar nicht, ob einer von euch mit dabei war, neulich einen Sekt getrunken bei einem Betrieb, der eigentlich auch eher Handwerk und ganz viel und ganz lang. Und dann kam einer irgendwie nach 17 Monaten oder sowas. Und dann hatten die gesagt, wir haben regelmäßig einfach mal so degorgiert und probiert. Und das Zeug hat uns so dermaßen geflasht, dass wir gesagt haben, drauf gepfiffen, der wird jetzt degorgiert und kommt in Handel, weil das ist einfach so schön. Und das muss ich sagen, das gibt es durchaus auch. Es gibt Weine aus 23, die sind jetzt ein bisschen langweilig, wo ich mir aber kein Urteil erlauben würde. Und dann gibt es eben auch Sachen, die so wie die Grand Cuvée 23, die jetzt total spannend flintig sind, wo du dann denkst, ach, das würde sich jetzt als Sekt auch schon ganz schön gut machen. Ich gucke mal kurz, ob ich noch was Besseres finde. Genau, beim Pinot Noir Höllberg 23 habe ich gedacht, so, boah, der singt und swingt und ist echt, ist zwar ein Baby, aber ein Wonneproppen, dem du den ganzen Tag zugucken möchtest. Also es gab was zu lernen, es war super spannend. Es gab auch zu lernen, dass man auch wirklich um 50 Weine in 3 Stunden oder sowas schafft. Und ich finde, die Griesels, also der heißt ja nicht Griesel mit Nachnamen, sondern die Straße heißt Griesel, deswegen heißt es gut so, glaube ich. Nico Brandner macht unglaublich viel, um dieses Weingut ganz nach vorne zu bringen. Und die machen die Rohkost mit anderen, wo gemeinsam über Grundweine und so weiter diskutiert wird. Und dann machen sie die Vorschau alle 3 Jahre. Und die kümmern sich so. Und ganz viele Winzer, die ich kenne, vernachlässigen diesen Teil der Arbeit. Ein guter Winzer ist, ich meine, gute Winzer brauchen keine Ratschläge von mir, aber es gibt auch Winzer, du warst gerade bei Dambach, es gibt auch Winzer, die uns hören und gerne auch mal was schicken und sagen, sag mal was dazu. Insofern, gute Winzer sind immer ein bisschen Forensiker. Ja. Ja, die gucken immer so in die Leichen rein sozusagen und schau mal, wie ist das denn hier und ja, wie lange ist der tot, wie viele Käfer haben wir hier? So dieses Zurück. Aber andererseits, ich habe mal eine längere Diskussion mit Jörg Tarnisch darüber gehabt, wo er sagte, hey, als wir uns darüber unterhielten, wie viele alte Weine von sich selbst er trinkt und so. Und er sagte, Felix, ich habe 36 oder 38 Positionen auf der Weinkarte. Wenn ich davon 10 Flaschen weglege, dann muss ich 400 Flaschen jedes Jahr weglegen. Da muss ich mir für einen Zeitraum von 8 Jahren muss ich 3200 Flaschen, da muss ich mir das Doppelte von deinem Weinkeller, muss ich mir irgendwo einrichten, ja, das alles reinigen. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Aber vor allem, ich muss ja auch die Zeit haben, das alles zu verkosten. Und zwar manchmal auch während der Ernte, weil du musst das dann ja auch systematisch alle 3 Monate oder alle 6 Monate machen. Und da gibt es manchmal Phasen, da habe ich auch 3 Wochen, 6 Wochen keine Zeit, sowas zu machen. Und dann weiß ich nicht, ob das jetzt bei einem Liter Riesling wirklich noch so gigantisch ist. Also ich komme bei mir in die Schatzkammer, kommen alte Reben, großes Gewächs und alle auslesen aufwärts. Und da hat natürlich Nico Brandner den großen Vorteil, das waren jetzt 50 Flaschen. Und es ist alles, was in den nächsten 3 Jahren auf den Markt kommt. Das kann man dann halt auch einfacher mal so machen. Aber er macht das eben auch mit einer wirklich unglaublichen Akribie und Hingabe. Und ich finde das total toll. Und man schmeckt das. Da kommen so gute Sachen. Und ich wünsche mir halt sehr, dass er mit diesem Weißburgunder reissieren kann. Also in der Champagne ist Weißburgunder gerade am Kommen. Ich weiß noch nicht, ob eigentlich wirklich mehr gepflanzt wird oder ob einfach, weil das die billigsten Hänge sind, viele junge Leute gerade das gepachtet kriegen und nichts anderes kriegen, also kein Chardonnay kriegen.
Das ist eine spannende Frage.
Ja. Das müsste man nochmal mit jemandem diskutieren, der sich da ein bisschen besser auskennt. Aber wenigstens kommt auch aus der Champagne spannender Weißburgunder. Insofern hoffe ich, dass er da auch dann den Rückenwind kriegt, um mit diesen tollen Weißburgundern voranzukommen.
Cool. Griesel.
Wein.
So, was willst du dazu was hören?
Ja.
Also das hat eine total betörende Nase. Von Anfang an war es sehr süß, sehr fruchtig. Am Anfang war es schon so Schokokirsch ohne Ende. Es ist rot, es hat eine gute Länge. Ich fand es spannend, dass er mit mehr Luft in der Phenolik zugelegt hat. Also am Anfang fand ich ihn sehr fruchtbetont. Und je länger er im Glas steht, desto mehr Phenolik schmirgelt nach hinten.
Hat er nicht auch so ein, genau, so was, eigentlich was ziemlich Dunkles?
Ja.
So was Teeriges, Waldboden oder was auch immer. Also so richtig, ich finde, der hat so eine richtig dunkle Seele mit, mit dieser ganzen Schmirgelei dahinter. Genau, er fängt an wie so ein Strahlemann und dann kommt.
Dann schiebt das da hinten. Deswegen würde ich auch sagen, es ist noch recht jung, so von der Anmutung her. Mhm. Also ich stecke ihn so in 23 oder so.
23 ist richtig.
Ja. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich mag das gerne. Dieses dunkle Waldboden, bisschen Kaffee, ein bisschen dunkle Schokolade, was dann nach hinten so zusammengehalten wird durch die Phenolik. Und vorher diese betörende Frucht, wo man auch wirklich gerne reinriecht und so, macht das Ganze zu einem sehr kompletten Wein.
Ja.
Wo ich mir denke, okay, das kann ich jetzt schon trinken, das kann ich jetzt zum Essen schon trinken. Und in 2-3 Jahren macht das bestimmt noch mal mehr Spaß. Also das gefällt mir gut. Ob ich das jetzt 20 Jahre weglegen müsste, weiß ich nicht, aber
der Winzer sagt auch, du sollst es nach 10 Jahren getrunken haben.
Ja.
Wir reden hier nicht über 20 Jahre.
Das denke ich auch. So, was ist es und wo kommt es her? Das finde ich schwierig. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Wenn es so Kirschschokolade hat und so, bin ich schnell ein bisschen in Italien. Ich war aber von Anfang an eigentlich nicht so reinsortig, also eher eine Cuvée. Ja, dann bleibe ich da jetzt mal bei, weil ich jetzt nicht so rumraten möchte. Ich nehme noch mal einen Schluck.
Ist alles richtig. Wir sind in Italien, wir haben eine Cuvée, 23 ist auch richtig. Vielleicht hast du Lust, dich noch mal so zu überlegen, ob du wenigstens einen Cuvée-Partner oder sowas.
Also Sangiovese, denke ich, ist schon drin.
Nee, das ist es nicht.
Kein Sangiovese.
Schade.
Okay. Oh, sorry, aber war ich aber schon wieder laut. Ich kriege ja immer Ärger, dass ich so laut bin hier.
Nee, kein Problem. Deswegen sitzen wir ja jetzt leicht fern. Setz dich. Kann ich dann einfach ein bisschen runtermuten. So. Der Wein heißt Gravello und ist von Librandi aus Kalabrien.
Kalabrien.
Wir sind also sehr weit im Süden. Und es ist eine Cuvée aus, ich muss das tatsächlich jetzt immer wieder nachgucken, weil diese Rebsorte so schwer. Gaglioppo.
Okay.
G-A-G-L-I-O-P-P-O. Gaglioppo.
Gaglioppo, wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht? Die Gaglioppo aus Kalabrien. Mit 40% Cabernet Sauvignon.
Ach krass, der Cabernet kommt gar nicht so.
Der Cabernet kommt in der Frucht nicht so plakativ daher. Nee, gar nicht. Das macht dem Wein, das gibt dem, verleiht dem Wein eine gewisse Klasse. Er ist auf der Maische, ich glaube nur 12 Tage, vergoren in Edelstahl, temperaturkontrolliert. Also das ist schon eine einfache Art, das zu bereiten. Und dann geht er in Allier-Eiche 12 Monate. Ich gehe davon aus, dass das so gut wie gar nichts Neues dabei ist. Weil ich finde,
finde ich auch nicht
bis heute nicht. Da geht es, glaube ich, wirklich darum, dieser strukturgebenden Eigenschaft des Cabernet Rechnung zu tragen. Es ist ein ziemlich hoher Cabernet-Anteil, dafür 40%. Und dafür zu sorgen, dass sich das gut miteinander verträgt, bevor er dann noch mal ein paar Monate auf der Flasche reifen muss. Und dann kommt er in den Handel 6 Monate nur noch auf der Flasche. So, was ist das Thema? Was hat das mit KI zu tun?
Ja, da bin ich jetzt ja auch schon die ganze Zeit gespannt.
Ja. Also, vor einiger Zeit kam AB auf mich zu. AB ist eine der 3 großen italienischen PR-Agenturen für Wein. Welcome, Turner, AB, vielleicht gibt es noch eine 4. Fragten, ob ich die Weine von Librandi verkosten will. Das ist einer ihrer Kunden. Und Librandi ist so ein bisschen sowas wie Falesco. Weißt du, so, das ist so. Mhm. Mein Vater hat sowas gerne gekauft. Der einfachste Wein ist noch einstellig, der teuerste Wein ist gerade mal so bei 30 oder sowas. Mhm. Hier sind wir bei 20. Gerne mal in der 12-für-11-Aktion für den alten. Ja. Ja, ist alles nicht so meins. Haben wir auch nicht so die Zielgruppe für. Aber der Wein hier hat natürlich den Vorteil, dass wir gerade erst, der Kontakt ist schon eine Weile her, gerade erst darüber gesprochen hatten, dass ich mich eigentlich sehr interessiere für diese italienische Kombination aus einer lokalen autochthonen Rebsorte mit Cabernet Sauvignon. Dass ich immer mal irgendwie eine Verkostung dafür organisieren wollte oder sowas. Also habe ich gesagt, ich interessiere mich eigentlich nur für den Gravello. Dann haben wir gesagt, oh, warum das denn? Dann habe ich ihnen das erklärt und dann habe ich auch noch gefragt, vielleicht habt ihr ja noch andere Kunden mit sowas. Dann könnt ihr mir gleich 2 oder 3 schicken. Dann mache ich mal 2 im Podcast, hätten wir ja jetzt 2 gehabt. Aber obwohl die wirklich viel Wein vertreten, hatten die keinen. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, habe gesagt, kannst du mir mal bitte sagen, ich brauche so ein paar italienische Cuvées mit folgenden Eigenschaften. 2 Partner, eine autochthone Rebsorte, eine Cabernet Sauvignon und mindestens, oder erstmal habe ich das so gesagt. Dann kam, Mann, kam dann ein Scheiß. Das war also unglaublich. Das war ein solches Lowlight in Sachen ChatGPT.
Ja, aber da kannst du nicht alles so genau fragen. Ne? Ist schon.
Erstmal kam ganz viel Sangiovese. Das war ja nur okay, weil im Sangiovese im Chianti ist Cabernet erlaubt. Ist ganz viel mit drin, aber da sind oft 10% und dann ist da noch Merlot dabei. Also rein eine Cuvée nur aus Cab und Sangiovese hast du bei 1-2 Super Toskanern. Ich kann ja eigentlich im Moment auch keinen sagen.
Müsste ich jetzt auch nicht.
Und bei den Chiantis, glaube ich, gibt es das so gut wie gar nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Also habe ich gesagt, nee, ich möchte gern...
Ohne Sangiovese.
Ohne Sangiovese. Die wollte ich erstmal komplett raus, weil ich wollte auch nicht die klassischen Super Tuscans, weil so wahnsinnig autochton, natürlich ist Sangiovese autochton, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich wollte ja die kleinen. Ne? Mhm. Und dann kam eigentlich nur noch Quatsch. Und... Viele dieser Vorschläge waren einfach falsch. Dann kommt zum Beispiel der Tancredi von Donna Fugata. Ein ganz wunderbarer Wein.
Schöner Wein.
Da gibt es eine falsche Beschreibung im Netz von einem Händler oder sowas. Und die Software ist nicht in der Lage, mal zu gucken, dass 15, 17, 19 andere Händler den Wein richtig beschreiben als Cabernet Sauvignon mit ein bisschen Tannat und Nerolaola. 70% gab. Und dann... Und weitere nicht genannte. Also es gibt so 30% Rattenschwanz von allem Möglichen drin. Und dabei ist eben auch was Autochtones, aber auch was völlig Fremdes, wie Tannat aus Sizilien. Diese selektive Wahrnehmung, sich nur auf einen zu stürzen, der die Fährte gibt, ja, ist nicht sehr intelligent. Und die anderen 15, die das korrigieren. Ich habe aber dann immer weiter gearbeitet mit dem Verfeinerungsprozess. Und dann kam ChatGPT und erzählte mir, ich habe leider diese Konversation damals nicht gespeichert und war nicht eingeloggt. Sonst wird ja alles gespeichert. Ja. Ich dachte, es ist sowieso gespeichert, aber ich war nicht eingeloggt. Sonst könnte ich hier heute daraus zitieren. Auf jeden Fall kam da so beiläufig, ja, es ist ja auch das Problem, dass in den allermeisten DOCs oder jetzt DOPs in den Regularien nicht erlaubt ist, Cabernet Sauvignon einzusetzen oder wenn, dann nur mit 5% und so. Und die lassen sich nicht so gut vermarkten. Deswegen gehen wir... Und dann muss man sagen, das stimmt für alles Mögliche, nur nicht für Cabernet Sauvignon. Alle großen Super Tuscans und so waren alle erst IGT, heute IGP. und haben die Regeln gebrochen und diese Rulebreaker waren die großen Solaya, Ornelaya, aber auch Tignanello und wie sie alle heißen, die haben alle immer erstmal Sassicaia, Masseto ist bis heute nur Toskana, IGT und so weiter und so weiter, aber das hat die nie gestört. Bei anderen Weinen vielleicht, aber nicht hier. Also so lauter Halbwahrheiten wurde ich dann mit beworfen. Und in Sardinien gibt es irgendwie eine DO, bei der das irgendwie erlaubt ist. Also habe ich dann einen Wein gefunden, neben diesem hier. Aber der kostet 8 Euro, das ist nicht unser Beuteschema.
Nee.
Am Ende stellte sich heraus, damals dachte ich, das ist der einzige tatsächlich. Also meine Wahrnehmung, dass es diese vielen Cuvées gibt, Autochtonen mit Cabernet und so um und bei 50-50, hier sind wir bei 60-40.
Stimmte nicht.
Stimmt einfach nicht. Ich gehe deswegen nicht in Sack und Asche, weil du hast nicht widersprochen, hast auch gesagt, oh ja, machen wir mal. Und da draußen sind auch 3000 Hörer, von denen sich etliche mit Italien auskennen, hat auch keiner irgendwie gesagt, was meinst du eigentlich, sowas kenne ich nicht.
Habe ich noch nie gehört.
Hä? Weil auf der Welt stehen 240.000 Hektar Cabernet, es ist die meist angepflanzte rote Keltertraube. Du hast das überall irgendwie mit drin, dass es genau diese Kombi jetzt tatsächlich gerade mal so nicht gibt, weil fast überall noch ein bisschen Merlot oder Syrah mit dran getan wird. Konnte ich ja nicht an. Allerdings hat Claude mir dann einige gegeben. Bin da auch mal zu Claude. Claude war da ein bisschen besser. Nur, was Claude mir gegeben hat, waren ganz viele süße Rotweine. Mmh. Es gibt nämlich echt viele apulische Cuvées aus Primitivo mit Cabernet Sauvignon.
Ah, okay.
Und auch aus Aglianico mit Cabernet Sauvignon. Und teilweise auch aus Nero d'Avola, die alle dann in dieser heimlich Zuckerliga spielen.
So mit 16 Gramm Restzucker und so. Ah ja, genau. Spannend. Okay, klar. Nö, logisch.
Im zweiten und dritten Anlauf mit ChatGPT bin ich dann immerhin nochmal gekommen auf den Cygnus oder Cygnus von Regaliali, 60-40 Nero d'Avola und Cabernet Sauvignon aus Sizilien. Kein Zucker. Und dann gibt es noch die Itinera, der hat aber 6,6 Gramm Zucker. Das ist auch wieder...
Schon.
Aber es gab so ein, zwei, drei, gibt es doch noch Cabernet Nero d'Avola Kompositionen aus Sizilien, die nicht den Zucker haben. Am Ende gibt es wahrscheinlich 3 oder 4 italienische Weine, die meiner Definition entsprechen. Und dann ist mir aufgefallen, weil meine Frau ja dann zu Claude gewechselt ist, was ChatGPT da macht, ist eigentlich das Grundprinzip des Blindflug. Das ist das, was ich hier mache. Ganz viele Höreranfragen hätte ich auch mit 4 Sätzen beantworten können. Aber ja, ich komme von Hölzchen auf Stöckchen und am Ende sind wir bei der RAF und dem Kommando Jakob Schneider und der Brigade Seehof und was weiß ich was.
Ja,
also ganz große Bögen spannen und irgendwelche Sachen miteinander vermengen, die eigentlich gar nicht so viel, aber doch so ein bisschen. Und das ist letztlich eigentlich eine Kulturtechnik. Und ich habe die nie gelernt. Das ist, glaube ich, was manche Menschen können das besser und schlechter. Ja. Nee, es ist eher so ein Autodidakt, glaube ich, gar nicht so sehr, eher so abgucken.
Okay,
also von anderen Leuten und es interessant finden. Und manchmal verfängt das und manchmal nicht. Und die Idee, dass ChatGPT das auch können soll, ist insofern, oder können will, wenn wir jetzt mal so tun, als wäre die schon, ist super menschlich, weil das würde die KI tatsächlich in so eine sehr menschliche Intelligenz verwandeln. Ist warm und kalt, um das aufzulösen, ist noch dieses Freundliche und vor allem dieses, ja, also diese nicht nur Hallo Felix, was kann ich für dich tun? Hallo Felix, hier ist deine Antwort.
Ja, alles
sondern
klar.
Dieses, und ChatGPT macht dir ja auch immer Vorschläge, soll ich in Zukunft vielleicht, oder am Ende der Antwort, möchtest du vielleicht noch ein paar?
Ja, ja.
Und so weiter und so weiter. Also dieses Halluzinieren ist tatsächlich dieses Einsprengseln der IGP-Regeln und DO-Regeln und deswegen würden ja und so weiter. Das ist keinerlei Antwort auf meine Frage. Es ist halt so ein bisschen, hat man so am Rande aufgegriffen. Und da beim Wein halt so viel Falschinformationen im Netz sind, ist das halt dann bei ChatGPT wirklich schlecht. Wobei, ich habe heute in Vorbereitung auf diese Folge das alles nochmal gemacht und war erstaunt, zum dritten Mal, weil ich hatte es zwischendurch nochmal gemacht, erstaunt, wie viel besser das schon geworden ist. Das sind jetzt
das lernt schon gut mit dann.
3 Monate später, aber er hat mir immerhin den Cygnus gegeben, allerdings den Cygnus glaube ich nur deswegen, weil der jetzt mittlerweile beim Bremer Weinkolleg, Kölner Weinkeller, einer von denen, hat den jetzt und den hat er dann irgendwie mitgescannt und deswegen hat er mir den jetzt heute angeboten. Insofern gibt es kaum italienische Cuvées aus autochthonen Rebsorten mit Cabernet Sauvignon. Probe muss ausfallen, aber einen guten haben wir gefunden.
Einen haben wir gefunden. So, frisch aus der Palz kriegt der Felix natürlich Pfälzer Wein. Ach gut, ich kriege die Flasche nicht auf. Doch. Es gibt Bubbles und zwar vom Weingut Bergdold, den Fluxus. Das ist viel Chardonnay, bisschen Pinot, extra Brut. Der hatte jetzt ganz gute Presse, ehrlich gesagt. Ich mag den auch sehr gerne. Und mal gucken, wie Felix den findet. Zack, aus der Reserve geluckt. Tschüss.
Tschüss. Bubles.
Bubles. Los Bubles. Los Bubles. Felix, kennst du Greg Popovich?
Nein.
Also, Greg Popovich ist einer der erfolgreichsten Trainer in der NBA, also Basketball Amerika. Mhm. Der hat, ich muss nachlesen, wann hat er angefangen? Ich glaube 96. Genau, 96 hat er die San Antonio Spurs übernommen als Head Coach und hat es bis 2024. Da hatte er einen leichten Schlaganfall, weil er schon wirklich alt ist mittlerweile. Mhm. Und dann hat er aus gesundheitlichen Gründen gesagt, okay, ich ziehe mich jetzt hier zurück. Hat 5 Titel gewonnen.
Wow.
Und ist der Coach mit den meisten gewonnenen Spielen in der Hauptrunde, also bevor die Playoffs anfangen, bis heute. Goldmedaille hat er auch gewonnen mit der Nationalmannschaft 2020, die aber dann 2021 ausgetragen wurde, weil war ja Corona und so. Ja. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was zur Hölle will der Flo jetzt von mir mit NBA-Basketball? Also ich mag ja Basketball sehr gerne. Mhm. Ich trainiere auch bei uns die Basketballmannschaft und so. Aber was will der jetzt mit Greg Popovich?
Na, ich werde es gleich erfahren.
Genau. Also, Greg Popovich nennt man den Popfather of Wine in der NBA. Mhm. Die NBA hat mittlerweile eine große Affinität zu Wein.
Das habe ich gehört, ja. Das habe ich gerade neulich gelesen irgendwo.
Und man sagt, dass Greg Popovich das ein bisschen angeschoben hat. Mhm. Jetzt ziehe ich mal eine seltene Kurve, wo wir gerade drüber geredet haben, Stöckchen auf Steinchen, zu meinem eigentlichen Beruf. Also Grundschullehrer, Pädagogik. Wenn du eine Mannschaft trainierst, vor allem in der NBA, wo ja keiner dabei ist, der nicht Basketball spielen kann.
Ja.
Also da hast du ja eigentlich nur Starspieler auf der Bank und dann hast du welche, die sind noch besser als die anderen. Aber das sind ja alles richtig gute Spieler. Brauchst du, um erfolgreich zu sein, das ist meine feste Überzeugung, eine richtig gute Beziehung zu diesen Spielern, um dir etwas erlauben zu können, was in der normalen Pädagogik auch so ist, du musst dir das Schimpfen verdienen. Also du musst die Spieler in einer Situation zusammenfalten dürfen und die nehmen das ernst, weil eigentlich mögen sie dich. Mhm. Und wenn sie dich nicht mögen und du schimpfst, dann verpufft das. Mhm. Sehe ich bei Kollegen jeden Tag. Ja?
Ja.
Dass wenn die Beziehung zu gewissen Kindern nicht stimmt, kannst du schimpfen, wie du willst, dann hören die trotzdem nicht auf deinen Rat. Das machen die nicht.
Ja.
Und es gibt durchaus Menschen, die sagen, Greg Popovich hat diese Beziehung durch Team-Dinners hergestellt.
Mhm.
Also das Team geht essen und er bringt den Wein. Und er hat immer hervorragenden Wein gebracht. Und hat in diesen Teamdinnern sich Zeit genommen für verschiedene Spieler und hat denen den Wein erklärt und hat erklärt, den habe ich ausgesucht, weil der passt zu diesem Gang in diesem Restaurant hervorragend. Das hat er auch immer selber gemacht. Eigentlich undenkbar in so einer riesen Maschinerie. NBA in den USA ist ja voll das fette Ding, dass sich der Head Coach Gedanken darüber gemacht, wo gehen wir essen? Und was für Wein nehme ich damit? Das ist völlig absurd eigentlich, ja. Mhm. Da hast du 3 Praktikanten, die das normalerweise für dich machen. Der hat es aber selber gemacht. Und damit hat er offensichtlich tatsächlich Spieler beeinflusst. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ob das wirklich nur daran lag oder nicht, ist ja wurscht.
Ja.
Aber es gibt Menschen, die das sagen. Zum Beispiel Steve Kerr. Der hat bei den Spurs gespielt, nachdem er mit den Bulls sehr erfolgreich war. Und hat mit den Spurs dann auch einen Meistertitel errungen.
Ja.
Und ist jetzt mittlerweile auch einer der erfolgreichsten Trainer in der NBA. Und er sagt, er ist davon sehr beeinflusst worden, wie er in diesen Team-Dinners Wein serviert hat, dann auch Spieler selber dazu ermutigt hat, mal selber Flaschen mitzubringen und in diesem informellen Rahmen ja, Beziehungen zu knüpfen, die dir dann später geholfen haben auf dem Spielfeld, weil du halt nicht das 50. Mal darüber geredet hast, Mann ey, in der und der Situation im dritten Viertel hättest du mal den Pass gespielt und nicht selber geworfen, weil man halt ein anderes, ja, man hat ein anderes Gesprächsthema. Das finde ich total faszinierend. Ich glaube, da ist was Wahres dran, weil man munkelt, er hat leider sich selber nie dazu geäußert, sondern man kann nur so Weggefährten nachlesen, was sie darüber sagen. Seine besten Team-Dinners waren immer nach fiesen Niederlagen.
Aha.
Also, dass er gesagt hat, nee, wir gehen jetzt nicht alle ins Hotel, wir gehen jetzt alle zusammen essen, Family-Dinner, und da besprechen wir ein paar Sachen durch.
Mhm.
Und das finde ich einen sehr sympathischen Zugang
das
dazu.
Stimmt.
Und er hat tatsächlich in der NBA, vielleicht nicht nur er, aber er hat es auf jeden Fall mit angeschoben, dieses Thema Wein aufs Tableau gebracht. Und ich versuche das immer mal so ein bisschen mit Deutschland zu vergleichen. Jetzt geht das mit Basketball nicht so gut, ja, aber wir nehmen mal Fußball, einfach sehr wurscht. Wir überlegen uns jetzt, dass so Spieler, die ganz bekannte Spieler sind für Wein bekannt, haben teilweise eigene Marken wie Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Paul, LeBron James, Jimmy Butler.
Auch in der aktiven Karriere oder immer erst nach?
Auch in der aktiven Karriere.
Okay.
Da komme ich später noch zu. Das ist nämlich auch was, ein witziger Zugang, den du in Deutschland nie sehen würdest, glaube ich.
Nein, Alkohol und Leistungssport
ist angeblich null.
Vollkommen. Ich meine, Jean-Luc Dompé von meinem geliebten HSV ist ja gerade mit 1,3 Promille erwischt worden. Und dann blöderweise, nachdem sie ihm irgendwie den Lappen abgenommen haben und aus der Wache rausgelassen haben, da dann erstmal auf einen Mietroller gestiegen, auf einen Elektroroller, den er auch nicht fahren darf. Das ist dann nochmal doppelt schwierig. Und da gibt es dann, gut, also das ist natürlich, geht auch nicht, da geht hier nicht darum, dass. Aber das ist das einzige Mal überhaupt, dass tatsächlich über Alkohol und Fußballprofis berichtet wird.
Immer nur so, wenn es mies ist.
Genau.
Und
es gibt, ich weiß nicht, ob man das weiß, Jens Jeremies zum Beispiel mal, ist ein absoluter Bordeaux-Auskenner.
Mhm.
Und glaube ich schon gewesen, als Spieler hat er schon angefangen. Also Jens Jeremies gehört, das weiß ich aber nur, weil die Hamburger Mövenpick-Connection dazu, der auch Jürgen Milewski gehörte,
ja.
Die da irgendwie immer bei dem eingeladen waren. Der hat eine eigene Loge, glaube ich, gehabt im Stadion. Und dann wurde da noch viel Wein gemacht. Also ich habe das nur so am Rande mitbekommen, weil ich da Kunde war und die da auch Kunden waren und das erzählt haben. Da gibt es also so eine kleine Wein-Connection, aber das ist winzig und das ist auch schon 20 Jahre her. Und nach der aktiven Karriere. Aber nach der aktiven Karriere war klar, dass Jens Jeremies, also für die Jüngeren unter uns, das war mal ein Spieler bei Bayern und ein Nationalspieler, das ist auch schon lange raus. Und Milewski ist in den 70ern beim HSV gewesen, also das ist noch länger
raus. Noch länger, ja.
Aber der hat wohl schon zu seiner aktiven Fußballerzeit sich mit Wein beschäftigt.
Es gibt auch aktive Spieler, wie zum Beispiel Josh Hart, der hat einen eigenen Instagram-Account gemacht, nur für seine Weinauswahl.
Wow.
Weil er so genervt darüber war, dass die Leute ihn immer fragen, was trinkst du eigentlich und was sollen wir trinken und so, hat er gesagt, okay, mache ich meinen eigenen Insta-Account nur darüber, was ich trinke.
Mhm.
Ich mache jetzt mal so einen kurzen, ich will es jetzt nicht zu lange in die Länge ziehen, aber so einen kurzen Leitfaden, ja.
Wenn du mir vorher noch einen kleinen Schluck von diesem hervorragenden Schaumwein gibst.
So wenig eingeschenkt, ja.
Mhm.
Aber ist lecker, ne?
Ich fand den lecker und habe ein bisschen schneller getrunken. Nachdem ich mich beim Roten zurückgehalten habe.
Das freut mich sehr, dass dir der so gut schmeckt. Ich finde den auch hervorragend. Sehr zum Wohle.
Danke.
Carmelo Anthony, bekannter Basketballspieler, jetzt schon nicht mehr, ist 2007 zu den Denver Nuggets gewechselt. Und der Besitzer von den Denver Nuggets ist Stan Kroenke. Und der hat kurz danach ein kleines, unwesentliches Weingut übernommen. Und zwar Screaming Eagle.
Mhm.
Und der war... Also das ist ein riesen Multimilliardär in den USA, dem ganz viel gehört. Und der hat aber tatsächlich, war ja sehr weinaffin und hat damit auch ein bisschen Carmelo Anthony mit angesteckt.
Hm.
Und der wiederum hat dann andere Spieler mit beeinflusst, zum Beispiel Dwayne Wade, LeBron James und Chris Paul. Da gab es ein ganz witziges Foto. 2015 haben die zusammen Urlaub gemacht, so Boys-Urlaub, und sind so Bananaboot gefahren. so ein sehr berühmtes Bild, wie die Bananaboot fahren. Und das ist in die Sportgeschichte da eingegangen, weil man muss sich vorstellen, die haben ja nicht bei denselben Vereinen gespielt. So, ja. Ne? Ist schon ein bisschen schräg, dass so die Starspieler aus verschiedenen dann zusammen Urlaub machen. Und die haben dann auch ein Foto gepostet, wie sie Rotwein zusammen trinken. Das wäre, glaube ich, in Deutschland wirklich auch undenkbar, dass jetzt
absolut
vier Spieler von drei Teams zusammen Urlaub machen. Erst fahren sie lustig Bananaboot und dann das nächste Foto auf Insta ist, wie sie auf einem schicken Boot sitzen und Rotwein trinken.
Ja.
Also das wäre doch der Skandal schlechthin. Dann gab es noch eine andere Sache, die ich auch super spannend fand. 2018, das muss Frühjahr gewesen sein, ist das ganze Team der Cleveland Cavaliers. Da hat LeBron James und Dwayne Wade zu der Zeit gespielt. Und das war sowas wie ein bisschen wie ja, Bayern München, aber schon so ein bisschen ausfaden. 2018 waren sie nicht mehr ganz so erfolgreich.
Ja.
Sind die nach Mayakamas gefahren, zu dem Weingut Mayakamas. Und da ist 2017 alles abgebrannt.
Oh.
Und dann saßen die quasi mit dem ganzen Team in diesen noch rauchenden Ruinen, weil das Besucherzentrum ist abgebrannt und das erste quasi Besucherding, was sie gemacht haben, war mit diesem Team. Ich habe mir gedacht, krass, ey, das wäre so, wie wenn der FC Bayern nach der A-Katastrophe gesagt hat, okay, ich setze mich bei Stotten auf den Hof.
Ja.
Undenkbar.
Ja.
Undenkbar. Also es ist wirklich spannend. Dann noch zwei Sachen, die ich auch witzig finde.
Wir haben Zeit.
Wir haben Zeit. 2020 war Corona und die Saison in der NBA hat ihren Höhepunkt in der sogenannten Bubble gefunden.
Okay.
Das heißt, die haben quasi so Quarantänebedingungen hergestellt, ohne Zuschauer, mit Hotelübernachtungen, ganz strengen Regularien. Die durften dann auch nicht weg, sondern mussten in diesen Hotelzimmern bleiben und für die einzelnen Spiele, um die Meisterschaft auszuspielen, konnten die dann in die Arena gegeneinander spielen und dann sind die wieder zurück und so, ohne Zuschauer, ohne großen Staff. Und da haben die Spieler sich teilweise selber Wein mitgenommen und haben sich dann aber auch darüber beschwert, dass die Weinversorgung in der Bubble so schlecht wäre. Und daraufhin hat die Kendall Jackson Winery, das ist relativ groß in den USA, die haben 50 Kisten dahin geschickt. Aber nicht nur einfach so Kisten, sondern immer mit QR-Code und Online-Tastings mit einem Sommelier, der ein bisschen was dazu erklärt hat und so. Und die Kendall Jackson Winery, die sind mittlerweile Hauptsponsor, also die sind der offizielle Weinsponsor der NBA. Und die haben so Kooperationen mit einzelnen Teams, zum Beispiel den Golden State Warriors, auch ziemlich bekannt. Und die bauen denen dann in die Arena so ein Tasting Room. Es ist so, wie wenn du zum Olympiastadion gehst und das ist nicht nur in der VIP-Lounge, sondern im ganz normalen Stadionumfeld hast du dann so ein Tasting Room und dann kannst du Wein verkosten vom Bundesliga-Sponsor Fritz Keller oder so.
Das gibt es bei fast allen Bundesliga-Teams. Du kannst da Weinpartner werden, aber das ist ja was anderes. Dass das auf den Rängen gesoffen wird, ist ja enttabuisiert.
Genau.
Spannender ist ja, dass die Spieler, vor allem, weil die ja auch noch viel häufiger spielen, die Basketballer, oder? Wie viele Spieler haben die pro Saison?
Unendlich. Also die haben, ich glaube, 83 oder 84 Spiele bis zur Hauptrunde und dann sind Playoffs und so. Also
und das alle ist, drei Tage ein Spiel oder alle zwei Tage?
In den USA, dann hast du ja wirklich viele Reisezeit auch und so, je nachdem, wo du hin musst und so. Also das ist wirklich nochmal was anderes. Definitiv. Und dann hast du so lustige Sachen. LeBron James, einer der erfolgreichsten Basketballer überhaupt. Nein, wir machen jetzt nicht die Diskussion auf, er oder Michael Jordan, wollen wir nicht.
Wurscht. Also, klar, also LeBron James kenn auch ich. Ich bin nur so mittelmäßig interessiert, ja.
Und der hat einen Podcast, der ist ein Kollege quasi. Der hat einen Podcast und der heißt Mind the Game.
Ja.
Den hat er angefangen 2024. Zuerst mit J.J. Redick, das war auch ein ehemaliger Spieler. Und jetzt mittlerweile macht er das mit Steve Nash, auch ein Spieler, ein bisschen erfolgreicher als J.J. Redick. Und da wird immer Wein getrunken. Da werden immer zwei Flaschen Wein entkorkt. Bei der ersten Folge gab es 95er Lange Barge und 212er Massis Chambertin Grand Cru von Rousseau. Das steht nicht im Fokus, sondern
das ist natürlich auch so ein bisschen, eure Armut kotzt mich an. Also Massis Chambertin Grand Cru von Rousseau ist ja ein 4.000 Euro.
4.000 Euro ein, so, aber Lörschbarsch ist bezahlbar.
Ja, ja,
fand
ja.
Fand ich dann irgendwie ganz nett.
Ja.
Es ist ein bisschen schwer rauszufinden. Ich habe jetzt ein bisschen die YouTube-Videos zu dem Podcast durchgeschaut, weil die... Es steht nicht im Fokus. Der Basketball-Talk steht im Fokus. Die trinken das nebenbei. So, die präsentieren nicht die Flasche und sagen, was sie trinken. Und die sprechen auch nicht so über den Wein. Man muss dann so ein bisschen lunzen. Es ist schon burgundlastig, was es da gibt. Ja. Und es ist auch nicht so ganz der schmale Geldbeutel. Auch bei Josh Harts Instagram-Account ist jetzt eher so...
Bling-Bling-Flaschen
dabei. Muss man schon so sagen. Und das finde ich schon spannend. Jetzt ist es der... Er ist ja auch noch so der älteste Spieler, der so super krass abliefert und auch im hohen Alter wahnsinnige Zahlen aufwirft und letztes Jahr, glaube ich, so effektiv geworfen hat wie noch nie in seiner Karriere. Also ganz genau guckt, wann er wirft und so. Und dann macht er so Podcasts mit anderen Leuten und zieht da Rotwein auf und es ist völlig normal.
Zwei Pullen, dann sind, die sind ja dann am Ende auch, die machen das ja nicht auf und dann wird das nicht ausgetrunken.
Also man sieht immer nur, dass sie ein Glas trinken.
Ja.
Also sie machen immer zwei Teile so mit den zwei Flaschen, dann trinken sie jeweils ein Glas. Aber klar, also erzähl mir mal, ne, dass sie den Rousseau danach den Kameramann geben. Ja. Das glaubt ja auch kein Mensch. Also das finde ich schon, das ist schon spannend. Das ist ein ganz anderer Zugang. Und auch eigentlich gar nicht so passend zu diesem amerikanischen Anti-Alkohol-Lobby-Ding. So,
da ja, das weiß ich nicht. Also die Hälfte der von dir genannten Spieler sind ja farbig oder schwarz oder wie auch immer und haben jetzt mit den Peer-Testen da, glaube ich, sowieso keine Überschneidung. Also leider sind die USA ja nicht nur sehr pietistisch, sondern auch sehr rassistisch immer noch und deswegen sind die sowieso Antichrist. Wie heißt das schon? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Das ist nicht meine Meinung, liebe Leute, das wisst ihr, ne? Aber sondern ich glaube, dass du dann einfach, es kann dir völlig wurscht sein, was die da sagen.
Ich fand das total schön, mich damit zu beschäftigen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und ich dachte, ach, es ist irgendwie auch jetzt mal wieder so eine sympathische und positive Seite der USA, wo wir so viel schräge Sachen auch hören und uns anschauen und so. Man denkt so, ja, nee, das ist nicht alles so.
Nee, das stimmt.
Den Podcast, wenn man will, kann man sich anhören. Es ist aber sehr basketball-nerdig. Also da geht es wirklich darum, wenn ich meinen Hessi-Move mache, dann gehe ich eher nach rechts. Ach, in der Anfang der Karriere bist du aber eher nach links gegangen und so. Also das ist schon sehr, sehr basketball-nerd-mäßig. Aber warum nicht? Kann man ja mal gucken. Jetzt fehlt nur noch, dass der deutsche Basketball sich da auch mal so ein bisschen dran orientiert. Das wäre ja mal was. Ja, ein Sponsorship von Wein für...
Das, da sind wir, glaube ich, zu für...
Da sind wir auch zu prüde für, glaube ich auch. Schön, hier, Sekti, was sagst du?
Sekti, das ist mal ein für mich glasklarer Aperitivschaumwein. Ich würde den zu nichts anderem trinken wollen als zu einer Geschichte über Basketball und Wein. Also sprich, nicht essen oder sonst was, das fließt, läuft. Ich habe ja einmal nachgeschenkt, das ist extrem lecker. Es ist aber auch bemerkenswert in anderer Hinsicht, das ist jetzt nicht banal. Erstmal, das Erste, was ich dachte, als du mir das eingeschenkt hast, das ist ein Prototyp für das, was ich meine mit balsamisch.
Ja,
der Grundwein ist nicht nach Schema F gemacht. Das ist ein, ich gehe davon aus, dass der Grundwein länger ausgebaut ist, dass da Holz oder Amphore oder sonst was, da hat irgendjemand wirklich einen Grundwein in die Tirage gegeben, der schon deutliche Reifenoten hatte. Sehr schön. Also absichtlich und das ist toll, das macht Spaß, das ist charmant. Das ist einfach sehr charmant.
Ja, finde ich.
Weil sich das paart mit einer strahlenden, klaren, lauten Frucht. Das ist alles andere als leise, der Wein.
Ja.
Das ist wirklich in your face. Und die Kombination an sich ist schon toll. Dann hast du natürlich noch so ein süßes Säurespiel, weil ich nicht glaube, dass es Brut Natur ist oder es ist ein sehr warmes
extra
Jahr.
Extra Brut.
Ist ein bisschen Zucker dabei, tolle Säure. Aber nicht so, dass der Magen irgendwie rebelliert oder sowas. Kannst du in großen Schlucken trinken. Das ist harmonisch. Nach hinten raus wird es ein bisschen würzig. Aber ein Wein, den ich nicht zerreden wollen würde. Ein Wein, der auf einem ganz hohen Niveau läuft, aber eigentlich die Aufgabe hat, mit Freude getrunken zu werden als Apero. Im Stehen, zur Begrüßung, zum Feiern und so. Und das ist total toll. Ich weiß gar nicht, Sascha kommt ja gleich, wir essen gleich zu Abend. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das Gebrumme, das ihr gehört habt, das ist das Sous-Vide-Gerät, wo jetzt seit mittlerweile 24 Stunden unsere Lammhaxen drin liegen.
Yeah.
Und ich weiß nicht, ob Sascha davon noch was abkriegt.
Ja, sollte er sich besser beeilen.
Nein, natürlich kriegt er was von anderen Leuten. Aber es ist wirklich ein süchtig machender Wein.
Und was meinst du? Wo kommt's her?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte ja gehofft, wenn ich ihn lange genug lobe, dann vergisst du das zu fragen. Dann muss ich das nicht sagen. Nee, weil ich das nicht weiß.
Ja,
aber diese sorgfältige Auswahl der Grundweine, also dieses Balsamische, dieses Erkennbar, da wollte nicht einfach nur jemand irgendeinen Sekt machen, hast du natürlich in allen Teilen der Welt. Und dieses leicht Balsamische ist auch ein prägendes Element. In der Champagne ist das ein umstrittenes Thema. Und ich kenne, ich muss ja die kleinen Fetzen nehmen, die ich kriegen kann, um das Puzzle zusammenzusetzen. Du bist ja nicht so sehr derjenige, der jetzt irgendwelche wilden kleinen Champagner-Winzer aus Ob irgendwie. Deswegen schließe ich die Champagne jetzt mal aus. Was nicht heißt, dass es das da nicht gibt, sondern dass es wirklich an dich wird. Ich glaube, das ist etwas, wozu du eine persönliche Beziehung hast, weil es einfach ein sehr mit Herz gemachter Wein ist. Und deswegen ist es Deutschland. Ich glaube, du kennst den Winzer.
Ja, ist richtig.
Und damit bietet sich die Pfalz an. Aber Riesling?
Nee.
Weißburgunder nimmt das ja so an, haben wir ja gerade gehört. Also müsste ich jetzt fairerweise sagen Weißburgunder, Pfalz. Und das war's.
Pfalz ist richtig. Hm? Kein Weißburgunder.
Okay.
Der Fluxus
von Bergdolt.
Von Bergdolt.
Mhm. Gut. Sehr gut.
Sehr gut. Ich kenne die. Gut. Nicht persönlich.
Ach so.
Ich mag aber die Weine von Bergdolt sehr gerne. Ich trinke die immer mal wieder ganz gerne, weil ich finde, dass die für mich schon auch Pfälzer Herkunft transportieren. Das macht der Sekt auch.
Ja, Bergdolt St. Lamprecht muss man ja immer dazu sagen.
Bei
Bergdolt musst du immer sagen, welcher ja. Bergdolt, weil davon gibt es genau. Ja ein paar mehr.
Ja, ja. Der aus St. Lamprecht. Also
Neustadt,
dann hinter Neustadt ein bisschen. Das ist 80% Chardonnay, 20% Pinot.
Mhm.
Extrabrut, 4,9 Gramm Restzucker.
Sieben Jahre auf der Hefe. Schön.
Tipptopp. Ich habe das getrunken und dachte mir so, boah, ist das ein geiler Sekt. Den muss ich Felix auf jeden Fall einschenken. Da habe ich gefragt, die haben mir eine geschickt. Ja, kostet schon was, 58 Euro.
Kann man aber auch mal ausgeben dafür.
Ja.
Vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.